Eigentlich wollte ich heute wieder über eine böse Frau in der Bibel sprechen. Der Grund, warum ich das verschiebe, ist eine Frage, die mich seit längerem beschäftigt. Die Frage: Welches Gottesbild hat ein gläubiger Christ, der sich Sorgen macht? Ich habe ein bisschen Material mitgebracht. Ihr wisst ja, es geht nicht nur um gut hören, sondern manchmal, wenn man etwas sieht, dann prägt sich das dann noch besser ein. Also die Frage lautet: Welches Gottesbild hat ein gläubiger Christ, der sich Sorgen macht? Für viele darf eine Predigt alles, sich nur nicht in Privatangelegenheiten mischen. Ich nenne mal ganz empfindliche Bereiche: Sucht, Sexualität und Umgang mit Geld. Empfindlich deshalb, wer möchte mit so einem Thema und schon gar nicht als Adventist in der Öffentlichkeit in Beziehung gebracht werden? Die Bibel hat mir Mut gemacht, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, weil Jesus weiß, dass unser persönliches Wertesystem jederzeit hart auf die Probe gestellt wird. Wertesystem, das heißt, deine ganz persönliche Einschätzung, was gut für dich ist und was dir eher schaden könnte. Aber wenn wir die Bibel wirklich ernst nehmen, dann ist sie ein guter Leitfaden, der uns hilft, mit unserem Frust und den inneren Kämpfen umgehen zu können. Bei einer Umfrage, um was Menschen im Gebet beten, wurden meistens Liebe, Erfolg und Anerkennung genannt. Hauptsächlich aber drehten sich die Anliegen um, was meint ihr? Um
persönliche Wünsche.
Okay, Gesundheit und Finanzen. So ist es nicht verwunderlich, dass bereits Jesus zu seiner Zeit immer wieder über Geld gesprochen hat. Im Neuen Testament habe ich 15 Textstellen über den Umgang mit Geld gefunden. Eine davon finden wir in Matthäus im 19. Kapitel mit der Überschrift „Die Gefahr des Reichtums". Und diese Aussage im Vers 23, auf die sich auch mein Thema konzentrieren wird, die hat es in sich. Matthäus 19, Vers 23. Da sagt nämlich Jesus zu den Jüngern: Ich versichere euch, ein Reicher wird nur schwer in die neue Welt Gottes kommen. Ich sage es noch einmal: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Warum bringt Jesus diesen absurden Vergleich? Bei Google konnte ich keine eindeutige Erklärung finden, nur musste ich feststellen, dass schon sehr viel darüber spekuliert wurde. Ich persönlich schließe mich der Meinung an, dass Jesus es genauso gemeint hat, wie er es gesagt hat, nämlich: Das eine ist so unmöglich wie das andere. Aber Tatsache ist, ein Reicher wird nur schwer in die neue Welt Gottes kommen. Warum? Für mich ist diese Aussage so bedeutungsschwer, dass ich sie mit einer harten Nuss verglichen habe. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten vor kurzem Weihnachten Und es sind noch ein paar Nüsse übrig geblieben. Und eine davon muss jetzt als Mahnmal herhalten. Das stelle ich jetzt hier hin. Warum? Die Stimmung der Jünger eskalierte. Sie reagieren fassungslos auf die Aussage Jesu. Bestürzt fragen sie, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Matthäus 19, 25 und 26. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Worauf Jesus sie ansah. Was bedeutet, dass Jesus in ihre Gesichter sah und feststellen musste, die haben ja Angst, die machen sich ja Sorgen. Vielleicht hat er auch Frust in ihren Gesichtern lesen können. Also sprach er, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber warum wird ein Reicher nur schwer in Gottes neue Welt kommen? Sachlich und trotzdem schwer verständlich erklärt Jesus in Lukas 12,48, wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Was heißt das jetzt? Wenn wir heute unser Land anschauen, dann müssen wir sehen, dass fast jeder Deutsche im Vergleich zum Standard in der Welt reich ist. Wie ich darauf komme? Es ist nicht meine Idee. Die UNO und die Weltbank haben verschiedene Armutsebenen festgelegt. Der Status für extreme Armut bedeutet, und das gilt weltweit, dass du einen Dollar und weniger pro Tag verdienst. Ihr habt richtig gehört. Ich habe einen mitgebracht. Das ist ein Tagesverdienst. Der Euro steht 1,40 Euro, ein paar gequetschte dem gegenüber. Das ist ein Tagesverdienst. Was glaubt ihr, wie viele Menschen weltweit so leben? 1990 waren es 740 Millionen Menschen, die in diese Kategorie gehörten. Aktuell ist jeder siebte Mensch in der Welt davon betroffen. Das Ziel der UNO und der Weltbank ist es, die Armut bis im Jahr 2015 zu halbieren. Das würde bedeuten, dass in 7 Jahren nur etwa 360 Millionen Menschen so leben müssten. Wenn das weltweite Ziel erreicht wird, die extreme Armut zu mindern. Ein Dollar Tagesverdienst. Weißt du, wie ich mich fühle? Reich. Gemessen an einem Dollar, zum Vergleich meines täglichen Verdienstes, dann bin ich reich. Gemessen an diesem Status müssen wir uns doch alle zu den Reichen zählen. Und das ist eine wirklich harte Nuss, denn das würde bedeuten, dass Jesus von uns allen spricht, wenn er sagt, ein Reicher wird nur schwer in die neue Welt Gottes kommen. Und somit gilt auch das für uns, wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Kannst du sagen, was von dir verlangt wird? Wie viel von dir verlangt wird? Der Leitfaden in der Bibel ist eindeutig und klar. Wenn wir glauben, Gottes Kinder zu sein, dann möchte Gott, dass wir tun, was er sagt. Beginnen wir mit Matthäus 19, 17 und 18. Da sagt Jesus, du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du die sozialen Gebote hältst. Die da lauten, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen, ehre Vater und Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So weit, so gut. Ist machbar. Aber das Nächste, was Gott möchte, wird schon schwieriger. Denn er möchte, dass wir ihm in allen Situationen danken. In allen. Dabei ist es viel leichter zu jammern. Die Werbung, die lebt es uns jeden Tag vor. Sie redet es uns ein. Du brauchst noch dieses, du brauchst noch jenes. Eine neue Wohnung, neues Auto, neue Möbel, neue Kleidung. Wäre doch schön. Ist doch gar nicht viel. Aber es ist auch nie genug. Die Bibel sagt in 1. Thessalonier 5, 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Aber damit nicht genug. Denn das Nächste, was Gott möchte, ist, das, was wir haben, oder das, genau, das, was wir haben, dass wir davon auch noch fröhlich geben sollen. Nicht alles. Denn wir sollen nicht von dem geben, von dem wir sowieso nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Und Gott möchte auch nicht, dass wir erstmal in Überfluss kommen und dass wir dann fröhlich geben können. Nein, im Gegenteil. Erst wenn wir ganz am Boden sind, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn wir nicht wissen, wie es morgen weitergehen soll, sollen wir fröhlich geben. Verlangt Gott da nicht ein bisschen viel von uns? Der Staat zieht sich immer mehr aus seiner sozialen Verantwortung zurück. Der Geldbeutel schrumpft und schrumpft. Arbeitsplatzverlust, Gefahr, in Hartz IV zu geraten. Schulden können nicht mehr abbezahlt werden. Und da sollen wir uns keine Sorgen mehr machen? Die gute Nachricht ist viel zu einfach. Gott sagt, prüfe mich, kaum zu glauben. Zwei Worte, prüfe mich, das alles. Malachi 3,10. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt, und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Fenster des Himmels wieder öffne und euch mit Segen überschütte. Mit anderen Worten, wir sollen glauben und vertrauen und sagen, ja, Herr, es ist wirklich einfach. Es sind nur 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gott hat uns 10 Finger geschenkt, um es uns einfach zu machen. Das sind 10% und die gehören Gott. Nur Nur die Bibel müssen wir richtig lesen. Da steht, ich werde euch mit Segen überschütten. Mit Segen. Da steht nicht mit Geldsegen. Denn Tatsache ist, mit Geld allein kann man sein Glück nicht kaufen. Das stimmt. Aber es hilft. Die Medien berichten aber immer wieder, wo Menschen unerwartet mit einem großen Geldsegen beschert werden, dass die, die bis dahin in Armut unglücklich waren, ihr Glück auch nicht im Wohlstand gefunden haben. Ich denke an eine Frau, die jeden Morgen ihren Tag damit begann, indem sie vor die Tür trat und laut rief, lobet den Herrn, zum Leidwesen des Nachbarn, denn der war Atheist. Welch eine Herausforderung. Denn jedes Mal, wenn die Frau rief, lobet den Herrn, brüllte der Nachbar zurück, es gibt keinen Gott. Eines Tages hatte der Mann genug und wollte der Frau beweisen, dass es keinen Gott gibt. Er kaufte einen Korb voller Lebensmittel und stellte ihn vor ihrer Tür ab. Als die Frau am Morgen wie gewohnt vor die Tür trat und den Korb mit den Lebensmitteln sah, rief sie noch lauter, lobet den Herrn! Sogleich kam der Nachbar hinter einem Baum hervor und brüllte zurück, nicht der Herr hat dir diesen Korb geschenkt, sondern ich! Da blickte die Frau zum Himmel hoch und rief, Herr, du hast mir diesen Korb nicht nur zur rechten Zeit geschenkt, du hast auch noch den richtigen Menschen dafür bezahlen lassen. Glaube und Vertrauen. Gott weiß, was jeder von uns am nötigsten braucht. Wichtig für uns ist nur zu erkennen, was Segnungen sind, was wir alles von ihm erhalten haben. Wenn es sich also nicht nur um Geldsegen handelt, was sind denn das für Segnungen? Wir vergessen ganz leicht, weil es so selbstverständlich ist. Es sind unsere Fähigkeiten, unsere Talente. Bei einer Umfrage ging es um Selbsteinschätzung. Die Frage lautete, kennen Sie Ihre Begabung? Das Ergebnis brachte 4 Kategorien hervor. Die einen haben wirklich Talent und wissen es. Andere sind begabt und wissen es nicht. Wieder andere haben kein Talent und wissen es. Und schließlich gibt es diejenigen, die kein Talent haben und es auch nicht wissen. Fazit: Diejenigen, die es am besten machen, sind diejenigen, die nicht viel Talent haben, aber denen die Aufgabe so sehr viel bedeutet, dass sie deshalb alles investieren und sie es trotzdem schaffen. Laut Testergebnis gibt es sehr viele davon. Diejenigen, die Talent haben, aber es nicht einsetzen, sind diejenigen, die es uns am meisten zu schaffen haben. Denn wie viele Menschen sind reich begabt und nutzen ihre Talente nicht? Das ist jetzt der Augenblick, wo ich meine Fähigkeit unter Beweis stellen werde. Und werde diese Nuss knacken. Dafür habe ich so einen seltsamen Hammer mitgebracht. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Was meint ihr? Ich glaube, es gibt Ärger, ne? Aber ich bin eine kluge Frau. Habe einen Nussknacker mitgebracht. So, schaut es euch an. Dreh mal um. Okay. Dann kann ich euch nachher noch so eine Kleinigkeit zum Knabbern an die Hand geben. So, ist echt, ja? Spaß beiseite. Die Aussage, dass ein Reicher nur schwer in die neue Welt Gottes kommt und wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt, ist keine harte Nuss. Wenn wir Gott von ganzem Herzen vertrauen und das tun, was er von uns verlangt, dann geben wir gerne zurück. Wir müssen nur erkennen, dass wir die Segnungen Gottes einsetzen müssen. Und wenn du ab jetzt über deine Sorgen nachdenkst, wird es dir vielleicht leichter fallen zu unterscheiden. Denn wenn es in deinem Leben dir nur gut geht, du nie Sorgen hattest oder hast, wie willst du dann deinem Mitmenschen glaubwürdig davon erzählen, dass der Herr dein Retter ist? Ich erinnere an Hiob, der am Ende seiner langen Trübsal demütig anerkennt: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Glaube und Vertrauen. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Glaube und Vertrauen. Wir danken dir, dass du uns Fähigkeiten und jedem von uns seine Bestimmung geschenkt hast. Durch den Heiligen Geist mache uns willig und gib uns die Kraft, dass wir gerne geben von dem, was wir haben. Wenn wir dieses wundervolle Prinzip begriffen haben, lass uns erkennen, wie reich wir sind. Wir danken dir für deine Segnungen, für deine Berührung, für die Freude und Hoffnung. Wir haben ein Ziel, mit dir in der neuen Welt ewigen Sabbat zu feiern. Danke für deine Güte. Wir lieben dich und preisen dich im Namen deines Sohnes. Amen.